SRF 3.
Die Delegierten der Raiffeisen kritisieren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und auch Rücktrittsforderungen werden laut. Die SP diskutiert darüber, ob muslimische Glaubensgemeinschaften in der Schweiz staatlich anerkannt werden sollen, sowie Katholiken und Reformierte. Der US-Bundesstaat Washington muss Milliarden in die Sanierung seiner Flüsse investieren. Der Grund ist ein Gerichtsurteil zugunsten der Indianer. Info 3 mit Damian Rast. In Lugano haben sich heute die 164 Delegierten der Raiffeisen-Gruppe getroffen. Die Veranstaltung fand unter speziellen Vorzeichen statt, denn nach dem Skandal rund um den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz brodelt es an der Raiffeisen-Basis. Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackma ist schon seit dem frühen Morgen in Lugano und hat das Ganze verfolgt. Charlotte, wie war denn die Stimmung heute unter den Delegierten nach den vielen Turbulenzen der jüngsten Zeit?
Ja, so genau kann ich das gar nicht sagen, da Medienvertreter ja nicht zugelassen waren zu dieser Delegiertenversammlung. Wir mussten den Tag vor dem Gebäude verbringen. Aber in Rauchpausen konnte ich zwischendurch mit den Delegierten reden und einige sagten, das Klima sei sehr positiv gewesen, es habe viele sachliche Diskussionen gegeben. Mittelfristig aber wollen viele die Macht der Zentrale in St. Gallen wieder zurückfahren. Die Zentrale sei unter Vinzenz viel zu eigenmächtig geworden.
Im Vorfeld dieser Delegiertenversammlung war von Aufstand der Regionalverbände die Rede, von Revolte. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann war eigentlich in Lugano heute nicht so viel davon zu spüren.
Also von einem Aufstand kann man sicher nicht reden. Es gab aber schon sehr viele kritische Stimmen und die Stimmung wurde am Nachmittag dann auch ein bisschen hektisch, weil da die Delegierten zwei weitere Verwaltungsräte aufgefordert haben, zurückzutreten und zwar sofort, also zu den vier schon bekannten Rücktritten, die angekündigt waren. Das Resultat dieser Wahl haben wir noch nicht. Und auch Patrick Gissel, der CEO von Raiffeisen, wurde von vielen Delegierten kritisiert, vor dem Gebäude auf jeden Fall. Und sie finden, er müsse zurücktreten, weil nur so ein Neuanfang möglich sei bei Raiffeisen.
Der Verwaltungsrat von Raiffeisen, der hat ja gestern Nacht entschieden, die Entlastung, die Décharge für den Verwaltungsrat für das letzte Geschäftsjahr nicht zur Abstimmung zu bringen heute, sondern dies zu verschieben auf die außerordentliche Delegiertenversammlung im November. Wie kam dieser Entscheid bei den Delegierten an?
Ich denke, das war ein sehr cleverer Schachzug und kam bei vielen Delegierten gut an. Denn nach der Veröffentlichung des FINMA-Berichtes gestern hätte die Décharge kaum eine Chance gehabt. Denken Sie daran, dass auch noch Untersuchungen laufen, eine interne. Und darüber wird jetzt an der Medienkonferenz auch gerade noch informiert. Und die Staatsanwaltschaft ist ja auch noch an einer Untersuchung. Und da könnten theoretisch ja auch noch weitere Verwaltungsräte auf der Liste sein, ganz theoretisch.
Sprechen wir zum Schluss noch über das Thema Lohn. Der Verwaltungsrat will sich 40% mehr Lohn auszahlen. Das gab im Vorfeld zu reden. Was sagten die Delegierten dazu?
Nun vorab, die Delegierten haben dazu eigentlich nichts zu sagen, denn das Gehalt des Verwaltungsrates liegt auch in der Kompetenz des Verwaltungsrates. Aber es ist klar, die Delegierten stören sich daran und wollen das nun mit einer Statutenänderung auch ändern. Dafür müssen sie aber einen Vorschlag zuerst ausarbeiten und werden diesen dann an der außerordentlichen DV im November auch traktandieren lassen. Sie wollen in Zukunft über die Löhne des VR befinden können, genauso wie das auch Aktionäre bei quotierten Gesellschaften tun.
Informationen von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemin live aus Lugano. Vielen Dank. Was heute sonst noch Wichtiges geschehen ist, das weiß nun Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Der deutsche Bundesnachrichtendienst BND soll in Österreich zwischen 1999 und 2006 systematisch 2000 Telefon-, Fax-, Mobilanschlüsse und E-Mail-Adressen überwacht haben. Das berichten das österreichische Nachrichtenmagazin Profil und die Wiener Zeitung Der Standard. Den beiden Medien wurde eine entsprechende BND-interne Datei zugespielt. Eine Überwachung des BND in Österreich war bereits bekannt. Die neuen Berichte deuten aber darauf hin, dass diese umfangreicher waren als bisher angenommen. Betroffen gewesen seien Ministerien, Firmen, internationale Organisationen, islamische Einrichtungen, Terrorverdächtige oder Waffenhändler, berichten die beiden Medien. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz wollen noch heute Abend eine gemeinsame Erklärung abgeben. Am Pride Festival in Zürich haben Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle für gleiche Rechte demonstriert. Die Teilnehmenden des Demonstrationsumzugs forderten die Zivilehe für alle. Das geltende Partnerschaftsgesetz sei kein Ersatz für die Ehe, hieß es von den Organisatoren der Pride. Man wolle die genau gleichen Rechte. Zum Demonstrationsumzug gemeldet waren 60 Organisationen. Der Umzug führte vom Zürcher Helvetiaplatz zur Bahnhofstrasse und zurück. Danach findet ein Fest statt. Spanien nimmt das Angebot Frankreichs an, Flüchtlinge und Migranten des Schiffs Aquarius aufzunehmen. Man stehe mit der französischen Regierung in Kontakt, teilte die spanische Vizeregierungschefin Carmen Calvo mit. Frankreich akzeptiere jene Migranten der Aquarius, die den Wunsch äußerten, nach Frankreich zu gehen. Nach der Landung des Schiffs in Valencia werde aber zunächst der Aufnahmeprozess durch die spanischen Behörden durchgeführt, so die Vizeregierungschefin. Die Aquarius soll morgen in Valencia anlegen. Italien und Malta hatten sich geweigert, das Schiff mit über 600 Personen an Bord in ihre Häfen zu lassen. Die britische Hilfsorganisation Oxfam muss umgerechnet gut 20 Millionen Franken sparen. Sie hat angekündigt, ihre Hilfsprojekte zu reduzieren. Auslöser sind Missbrauchsvorwürfe gegen Mitarbeiter der Hilfsorganisation in Haiti. Wegen der Anschuldigungen sind die Spenden für Oxfam zurückgegangen. Bundespräsident Alain Berset hat in Russland an der Weltmeisterschaft die Schweizer Fußballnationalmannschaft bei ihrem Abschlusstraining besucht. Er sei vor allem als Sportfan nach Rostov an das WM-Spiel der Schweizer gereist. Aber es sei natürlich auch eine Gelegenheit, Interesse an der Region zu zeigen. Die Schweiz habe immer mit allen gute Kontakte gepflegt, auch mit Russland, sagte Berset im russischen Rostov. Dort hat die Schweizer Fußballnationalmannschaft morgen Abend ihren ersten WM-Auftritt gegen Brasilien. Und wir bleiben gleich bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Argentinien und Island spielten 1:1 unentschieden. Zuvor hatte Frankreich sein erstes Gruppenspiel gegen Australien gewonnen mit 2:1. Das Wetter am Abend bleibt es meist trocken. Nur in den Bergen sind vereinzelte Regenwolken unterwegs, vor allem im Wallis. Morgen ziehen mehr Wolken auf. Es ist noch teils sonnig bei 23 Grad. Stellenweise fällt kurz Regen, speziell in der Zentral- und Ostschweiz. Im Süden bleibt es auch morgen sonnig und 29 Grad warm.
Info 3 Abend.
Welchen Platz soll der Islam in der Schweizer Gesellschaft haben? Mit dieser Frage hat sich heute die SP an einer Tagung in Bern befasst. In einem Diskussionspapier macht sich die Partei dafür stark, dass die islamischen Glaubensgemeinschaften staatlich anerkannt werden, ähnlich wie die Landeskirchen. Gleichzeitig ist den Sozialdemokraten bewusst, wie umstritten und schwierig ein solcher Schritt wäre. Inlandredaktor Elmar Plotzer war heute bei der Tagung dabei.
Wenn in der Politik über den Islam diskutiert werde, gehe es allzu häufig um Randthemen, wie das Burka-Verbot, bemängelt SP-Präsident Christian Löwrin. Dabei gäbe es weit wichtigere und grundlegendere Themen zu besprechen.
Die reale Diskussion, die stattfinden soll, ist, wie wird den Islam in unsere Gesellschaft integriert, wie wird das Zusammenleben organisiert. Wir haben 400'000 Muslimen und Muslimen. Es ist die Aufgabe der Parteien, den Rahmen zu definieren, in welcher diese Integration stattfinden muss.
Ein solcher Rahmen wäre für die SP die staatliche Anerkennung der muslimischen Glaubensgemeinschaften. Die muslimischen Gemeinden hätten dann einen ähnlichen Status wie die katholische und die reformierte Kirche. Damit wäre es für sie einfacher, Mitgliederbeiträge zu erheben oder Religionsunterricht in Schulräumlichkeiten anzubieten. Im Gegenzug müssten sich die islamischen Gemeinden zur Demokratie, zum Rechtsstaat und zur Gleichberechtigung von Mann und Frau bekennen. Eigentlich eine richtige Idee, findet auch die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, momentan sei dieser Weg nicht mehrheitsfähig.
Da sehen wir, dass wir noch nicht an diesem Punkt sind, wo das Vertrauen gegenseitig groß genug ist, dass wir in eine erfolgreiche Abstimmung gehen könnten.
Trotzdem, sagt die Zürcher Justizministerin Jacqueline Fehr, auch wenn die staatliche Anerkennung der islamischen Gemeinschaften momentan nicht machbar sei, gäbe es andere Möglichkeiten einer vertieften Zusammenarbeit.
Wir machen einerseits ganz konkrete Projekte mit den muslimischen Organisationen. Zum Beispiel bauen wir eine muslimische Notfallseelsorge im Kanton Zürich auf, wo wir die Leute ausbilden in unseren Universitäten. Weitere Projekte werden folgen, zur Jugendarbeit zum Beispiel.
Gefragt seien jetzt pragmatische Schritte. Denn gegen eine offizielle Anerkennung des Islam gibt es sogar in Teilen der SP-Basis Bedenken. So bildet sich innerhalb der SP gerade eine Gruppierung mit dem Namen Integra Universell, die befürchtet, dass man mit einer staatlichen Anerkennung gerade konservative Strömungen des Islam unterstützen würde. Parteichef Christian Löwra will sich dieser Diskussion stellen.
Ängste begegnet man mit einer offenen Diskussion und Streitkultur. Man begegnet sie dadurch, dass die kritischen Punkte offen angesprochen werden.
Und deshalb sollen in dieser Diskussion neben Politikern und Vertretern islamischer Organisationen auch säkulare Muslime und besorgte SP-Mitglieder zu Wort kommen.
Info 3 Abend.
Dieses Urteil kommt dem Bundesstaat Washington an der Westküste der USA teuer zu stehen. Der Staat muss mehrere Milliarden Dollar ausgeben, um sicherzustellen, dass es in den Flüssen weiter Lachse gibt und dass die Indianer diese fischen können. So hat es das oberste Gericht diese Woche entschieden. Die Grundlage für den Entscheid? Verträge aus dem 19. Jahrhundert. Thomas Akola hat die Details.
Dieses Papier sichert euren Fisch. Das versprach Gouverneur Isaac Stevens als Vertreter der US-Regierung im heutigen Bundesstaat Washington, als er in den Jahren 1854 bis 1856 mit 20 Indianervölkern 5 Verträge abschloss. Stevens hatte bemerkt, dass der Lachs für die Ureinwohner die wichtigste Lebensgrundlage war. Also sicherte er ihnen zu, dass sie wie bisher fischen dürften, wenn sie dafür das meiste Land an die Siedler abtraten. Land, auf dem sich heute etwa die Großstadt Seattle befindet. Ihre Fischereirechte haben Völker wie die Tulalip, Kinold und Muckleshoot seither zäh verteidigt. Streitig gemacht wurde ihnen dieses Recht von nicht-indianischen Fischereifirmen, die ebenfalls von den großen Lachszügen in den Flüssen profitieren wollten. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. 1974 entschied ein Richter schließlich, dass die Indianer mindestens die Hälfte der jährlichen Fangquote zugut hätten. Doch der Lachs ist gefährdet. Sein Lebensraum ist eng geworden. Lachse legen ihre Eier dort ab, wo sie selber schlüpften, im obersten Teil der Flüsse. Der Lauf dieser Flüsse wurde und wird immer mehr gestört. Das Wasser fließt in Röhren unter Straßen, Eisenbahnlinien und anderen Infrastrukturanlagen hindurch, welche die Lachse auf dem Weg zum Laichplatz oft nicht mehr überwinden können. Was nützen uns unsere Fischereirechte, wenn es bald keine Fische mehr gibt? Fragten sich die Führer der Indianervölker. Sie klagten den Bundesstaat Washington ein und erhielten im Jahr 2013 Recht. Das Gericht entschied, über 1000 Flussabschnitte müssten so saniert werden, dass sie für die Lachse wieder passierbar würden. Und das Gericht setzte eine Frist bis im Jahr 2030 an. Der Bundesstaat legte Berufung ein. Er machte geltend, dass Milliarden an Steuergeldern aufzuwenden seien, wenn die alten Verträge so ausgelegt würden, nämlich, dass nicht nur die Fangquote, sondern auch der Lebensraum der Lachse zu garantieren sei. Doch am obersten Gericht in Washington entschied diese Woche eine knappe Mehrheit der neuen Richterinnen und Richter zugunsten der Indianer. Diese jubeln nun. Lachs ist für sie nicht nur Nahrung. Er spielt auch in ihrem kulturellen Leben eine große Rolle, ist Grund und Teil von religiösen Zeremonien. Rund 2500 Kilometer Fluss- und Bachläufe könne der pazifische Lachs nun an Lebensraum zurückgewinnen, schätzen lokale Medien. Den Bundesstaat Washington werde das bis zu 3,7 Milliarden Dollar an Steuergeldern kosten. Das Land, das die Indianer vor über 160 Jahren für ihre Fischereirechte abtraten, dürfte heute Billionen wert sein.
Das war Info 3 am Samstagabend, verantwortlich Fabian Schlupp und Damian Rast. Wir wünschen weiterhin einen schönen Feierabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.